Schuss vorm Buch.
Bois Bücher, der Meister und Margarita.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schuss vorm Buch, dem Podcast, der sich fast ausschließlich mit Jetlag beschäftigt heute.
Ja, wir sind ziemlich gescheckt.
Wir sind gescheckt. Ihr hört es, liebe Buchfreunde, Freundinnen, wir waren in New York auf den Spuren
von David Bowie.
Von David Bowie, wie der Titel der Folge schon vielleicht ein bisschen verraten hat. Und Spoiler für heute, es wird gehen um den Teufel in Moskau, es wird gehen um die Rolling Stones, um David Bowie und um Bücher, was ja für unseren Podcast total ungewöhnlich ist.
Ja, wir werden alle 100 Bücher, die David Bowie in seinem, er hat eine Liste gemacht, seine 100 wichtigsten Bücher, die er gelesen hat, die ihn inspiriert haben, die ihn zu dem gemacht haben, was er eigentlich ist.
Ja, das wird die längste Folge. Nein, wir werden nicht alle 100 Bücher besprechen. Dazu muss man aber sagen, wie ich auf das Buch gekommen bin, weil das Buch, was du heute mitgebracht hast, ich habe es auch schon gelesen, heißt nämlich Bowies Bücher und ist von, wer hat es geschrieben?
Moment.
Ist ja nicht von David Bowie geschrieben.
Nee,
sondern
von John O'Connell.
So, und die Empfehlung zu diesem Buch gab mir eine Mitarbeiterin unserer Lieblingsbuchhandlung Bücken in Overath, die gesagt hat, sie hätte ein Buch für mich bestellt, was jetzt nicht ungewöhnlich ist, aber ich hatte es nicht bei ihr bestellt, sondern sie hat es einfach für mich bestellt, weil sie das so spannend fand, weil in diesem Buch geht es um Bowies Bücher, das erzählst du uns gleich, aber interessant fand ich, das wusste ich vorher nämlich überhaupt nicht, dass Bowie immer, wenn er unterwegs war, mit einem Reiseschrankkoffer unterwegs war, der voll Bücher war.
Er ist ja wie dieser kleine Oompa Loompa, der immer so sein eigenes...
Oompa Loompa, Dumpadidildei.
Der seine eigene kleine Bibliothek mit Hausbar dabei hat.
Mit Hausbar, ja genau. Und so hatte Bowie immer einen Schrankkoffer. Ich glaube, das war wirklich so ein Ding, wie man so ein Überseekoffer, wie man die aus Titanic-Filmen kennt.
Überleg mal 100 Bücher, der war sicher super schwer.
Na, Bowie war nicht schwer. Bowie war ja ein Leichtgewicht. Ja. Aber der Koffer war bestimmt schwer. Aber ich glaube, Bowie hatte zu der Zeit, wo er die Bücher mitgenommen hat, den ein oder anderen Menschen, der ihm dabei geholfen hat, die Bücher zu tragen.
Ja, ich fand das witzig. Du hast ja eigentlich dieses Buch dann bestellt, weil du es vielleicht in unserem Buch-Podcast besprechen wolltest, was sich anbietet mit 100 Büchern. Aber du hast ja noch einen zweiten Podcast.
Wusste ich nicht. Songs mit Story.
Wo du die Stories hinter den Songs eben erzählst. Und
ich hatte eigentlich gehofft, dass dieses Buch, also Bowies Bücher, dass da auch Geschichten über Bowies Songs drin sind, aber habe ich keine einzige richtig gefunden, obwohl viele Bezüge da sind, aber keine echte Story. Vielleicht hast du da mehr gefunden, aber es gab ein Buch und das stelle ich heute nämlich vor, Michael Bulgakov, der Meister und Margarita. Eins von den 100 Büchern, die Bowie empfiehlt oder über die dann in deinem Buch stehen. Und das fand ich spannend, auf dem Meister und Margarita beruht Sympathy for the Devil von den Rolling Stones.
Ja, und außerdem ist das Buch jetzt gerade aktuell auch verfilmt worden. Wir haben es noch nicht gesehen.
Mit Herrn Diehl.
Ja, weil du ja meintest, so, du glaubst nicht, dass man es überhaupt verfilmen kann.
Also wir werden es uns definitiv noch angucken, aber ich halte dieses Buch für absolut unverfilmbar, weil es eine einzige Reise durch den Wahnsinn ist. Und das Interessante, was ich jetzt, warum ich dann tatsächlich, und die Folge verlinken wir auch, also wer richtig tief in den Meister Margarita einsteigen will und was das alles mit den Stones zu tun hat, der sollte die Wusste ich nicht Folge hören. Die verlinke ich auch. Aber dass Marian Faithfull, also es ist so voll eine Musikfolge diesmal, Marian Faithfull war eine Zeit lang mit Mick Jagger zusammen und hat Mick Jagger der Meister und Margarita geschenkt. Und dann hat Jagger das gelesen und hat daraufhin den Song Sympathy for the Devil geschrieben. Und darum geht es unter anderem auch in der Meister und Margarita. Aber dazu kommen wir dann später noch genauer.
Also ich lese jetzt mal ganz banal hinten eine Zeile vom Klappentext vor, weil ich das eigentlich ganz überraschend fand. Und wenn man dann dieses ganze Buch gelesen hat, findet man es, glaube ich, nicht mehr so überraschend. Die einzige Kunst, also Zitat von David Bowie, die einzige Kunst, mit der ich mich jemals beschäftige, ist die, bei der ich mich bedienen kann. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Shopping, finde ich. Aber ich glaube, es ist so im erweitersten Sinne, ist das wirklich als Inspiration zu verstehen. Also die Idee, 100 Bücher zu nehmen, also er selber hat ja diese Liste zusammengestellt und dann zu sagen, das hat mich zu der Zeit beeinflusst, das hat mich so ein bisschen dazu gebracht und anhand dessen eine Biografie zu schreiben. Also ich meine, Hut ab vor John O'Connell, das ist ja so dicht gepackt, dieses Buch. Ich dachte ja, ich habe es auf dem Weg nach New York gelesen, dachte so, ja, da kommen sicher tolle Bücher, tolle Geschichten über New York und David Bowie kommen auch, aber es ist eigentlich so dicht gepackt, dass ich den Leserinnen dieses Buchs eher empfehlen würde. Und ich weiß noch nicht mal, ob es was zum Einschlafen ist, weil ich finde es jetzt nicht gerade einfach geschrieben. Es ist halt wirklich super kompakt. Du hast ja auf 3 Seiten jeweils immer ein Buch vorgestellt. Ob das nicht eher sowas zum Aufwachen ist? Also wenn man morgens aufwacht und sagt so, ich lese jetzt mal 3 Seiten oder 6 Seiten, um mich wach zu lesen und das kann ich ein halbes Jahr betreiben, finde ich das schon stark. Also
und man sollte dann auf jeden Fall, das habe ich bei 3 Büchern mal gemacht. Also ich werde das Buch auf jeden Fall nochmal lesen, weil einfach, das, die, wie du sagst, die Informationsdichte ist einfach viel zu, das ist viel zu viel. Aber was voll Spaß macht, ist die Songs, also er hat es ja immer so gemacht, dass er ab und zu auch dann diese Querverweise zu Songs von Bowie zieht. Und wenn man sich die Songs dann dazu parallel anhört.
Ja, also dieses Buch ist quasi, das ist so kondensiert. Ich habe eigentlich gedacht, wir hätten, aber das hätte auch keiner im Kopf ausgehalten, das Buch soll ja eine Art Autobiografie anhand 100 inspirierender Bücher sein. Und bei jedem Buch gibt es jeweils einen Musiktitel-Tipp und einen weiteren Lesetipp. Das heißt, man hat ja nochmal 100 Bücher.
100 Songs, 200 Bücher.
Ja, damit kann man ein Jahr verbringen wahrscheinlich. Und ich würde auch sagen, so, es ist halt natürlich extrem was für Bowie-Fans. Aber meistens liest man ja Biografien, weil die Leute was Besonderes erlebt haben und der hat natürlich auch eine, sag ich mal, Erlebnisdichte. Heute würdest du sagen, warum hörst du dir Cowlitz Hills als Podcast an, weil die einfach was zu erzählen haben und weil die was erleben.
Ja,
und
ja.
Allein, wo er überall gelebt hat, also ich dachte auch so, man macht quasi eigentlich so ein Stück weit eine viel größere Frage aus, wie inspirieren mich Dinge, inspiriert mich ein Ort, inspirieren mich Menschen. In dem Fall inspirieren ihn Bücher, aber auch immer der Kontext. Ich bin an einen neuen Ort gezogen. Also er hat ja so, ist in London geboren und hat dann in New York, in Sydney, wo hat er noch gelebt?
Ach, unendlich viele Orte.
L.A., also er hat schon, sag ich mal, so die großen.
Berlin.
Berlin auch
mit Iggy
extrem.
Pop.
Zusammen und dann diese Orte quasi verknüpft mit Büchern, die er dann auch in der Zeit, und dann habe ich mir auch gedacht, so, ja, da sind natürlich viel Literatur von, da sind auch 20er Jahre dabei, aber so 50er, 60er, 70er, 80er natürlich total viel, wo man ja selber vielleicht noch nicht mal lesen konnte, ja, oder dann halt auch viele Bücher dabei waren, also 2 zumindest, die Schulliteratur waren.
Nämlich, hast du noch im Kopf?
Ja, Madame Bovary war im Franz LK, oh Gott, war das Sternchenthema. Aber da wird auch so geschwärmt, wo ich dachte so, ich glaube, man müsste es definitiv nochmal lesen. Und ich weiß, dass ich damals Farm der Tiere oder Animal Farm habe ich im Englischunterricht gelesen.
Da habe ich
gesehen. Das ist nicht drin, sondern 1984.
Ich dachte, das habe ich gelesen.
Ja, also 100 Bücher und man hat so das Gefühl, schon allein vom Titel habe ich, glaube ich, maximal 3 Stück gekannt. Und also das sind lauter Unbekannte und man hat so das Gefühl, es ist so, ja, wie ich schon meinte, an die Orte geknüpft und dann aber auch so selbstreflektierende Geschichten. Also wenn du auf der Suche nach dir selber bist und versuchst, irgendwo einen Anker zu finden, da sind, glaube ich, extrem viele.
Hast du Bücher, wo du gesagt hast, also ich habe mir ja 5 Stück bestellt sofort.
Ja.
Hast du welche, die du unbedingt lesen willst jetzt?
Also ich muss sagen, ich habe es halt falsch gemacht. Das wäre jetzt nicht meine Empfehlung. Ich habe quasi auf dem Hinflug nach New York habe ich die Hälfte des Buches gelesen und am Rückflug habe ich nochmal nicht ganz die andere Hälfte geschafft und die letzten 30 Seiten habe ich hier gelesen. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, welche Bücher oder an was ich mich erinnere, würde ich mich extrem schwer tun, weil ich jetzt auch nicht der weltgrößte Bowie-Fan bin und dieser Autor hier sowas von tief in die Popkultur eintaucht. Also da sind so viele Querverweise über andere Musiker und Musikerinnen, über Alben, über, das ist ja auch ganz spannend, weil David Bowie, und deswegen wollte ich es auch lesen, als Persönlichkeit finde ich den halt auch spannend, weil er selber sich so auch als Gesamtkunstwerk im Prinzip dargestellt hat und weil er so, was weiß ich, so genderfluid auch so ein Stück weit war und
als Ziggy Stardust.
Ja, einfach sich selber extrem inszeniert hat und dann so jetzt keine klassische Biografie, sondern wie man da hinkommt, quasi als Jugendlicher in so einem Vorort eher behütet aufgewachsen. Dann hat er sich viel an seinem älteren Stiefbruder orientiert. Der war, glaube ich, 10 Jahre älter. Ich glaube, das macht auch was mit dir in die Richtung, wo du dann schaust oder welche Einflüsse du wahrnimmst. Der Bruder war dann so irgendwann schizophren und wurde zur damaligen Zeit dann halt quasi in eine Anstalt eingewiesen, weggesperrt, was man so gar nicht mehr machen würde. Und er hat sich auch eben damit beschäftigt, mit dieser mentalen Gesundheit und hat selber irgendwie gesagt, er hat halt so einen Drang und dieses, was vielleicht bei manchen eher oder bei seinem Bruder in eine Krankheit umgeschlagen hat, das versucht er quasi künstlerisch umzusetzen oder diese Energie zu nutzen. Und das fand ich extrem spannend. Also ich glaube, da haben sich dann auch viele Bücher in die Richtung von so besonderen Interessen, dass ich für so Zirkusgeschichten und für so, ja, ich meine, wenn hier Tod, Teufel, dämonische, mystische, also
hier gibt's auch,
großes Spektrum einfach, für das er sich interessiert hat.
Ist sogar alles drin. Meister Margarita spielt auch große Teile in einem Zirkus.
Ja.
Also es ist schon... Kommen wir gleich zu. Hast du Bowie mal live gesehen?
Nein.
Ich habe ja Bowie mal live gesehen in Dortmund in der Westfalenhalle. Und er hatte das Pech, also aus meiner Sicht das Pech, er hatte damals zwei zu dem Zeitpunkt relativ unbekannte Vorbands. Und als ich mit denen durch war, musste ich mich irgendwo hinsetzen und konnte Bowie nur noch so lapidar genießen, weil Vorband Nummer 1 war damals Rage Against the Machine.
Oh,
Vorband, okay. Nummer 2 waren The Prodigy.
Okay.
Und danach war ich platt. Also ich war wirklich fix und fertig, weil ich hatte von beiden Bands nicht wirklich schon viel gehört. Die kannte damals, also Rage kannte noch kaum einer. Und die waren halt, wie gesagt, die waren die erste Vorband von Bowie.
Aber dann hat er sich ja relativ heftige Vorbands ausgesucht. Ja,
und danach habe ich mich oben hingesetzt und habe dann Bowie geguckt. Und ich fand Bowie in der Spätphase eh nicht mehr. Also ich fand diese Zeit, wo er als Ziggy Stardust unterwegs war,
ja,
die fand ich richtig gut. Da war er auch Schauspieler. Der hat ja auch in Der Mann, der vom Himmel fiel,
ja,
auch einen Film, der tatsächlich in dem Buch 1001 Filme, die man gesehen haben muss, ist der Film drin.
Ja.
Also ist wieder so ein klassisches Beispiel für, es gibt Leute, die mehrere Talente haben. Und also Bowie ist so, fand ich immer, was ich mitgekriegt habe, fand ich relativ faszinierend als Künstler und
ja, so, also sich selbst so ein bisschen als Gesamtkunstwerk und ich glaube einfach sich auf den Weg machen oder sich trauen, diese Reise, dass du offen bist, sehr vielen Dingen gegenüber und dann, ich glaube, der hat ja angefangen in einer Werbeagentur, also ich glaube, der hat schon auch für Texte und auch so ein Stück weit um sich zu vermarkten, aber auch, dass Dinge ästhetisch sind und gut aussehen, also diese Schiene hat er ja schon mal irgendwie in seinem, also wie viele Leben kann man leben quasi? Also wir können jetzt hier auch über 7 Katzenleben sprechen und er hat bestimmt noch mehr gehabt.
Der hat auf jeden Fall mehr gehabt. Aber du hast meine Frage nicht beantwortet.
Welche Bücher ich ausgesucht habe,
würdest du lesen wollen?
Also ich habe mir ein paar rausgeschrieben.
Ja.
Ich wollte Camus, der Fremde, wollte ich lesen.
Ah, das habe ich schon mal gelesen, ja. Das war, glaube ich, auch Pflichtlektüre irgendwo in der Schule mal.
Das weiß ich nicht genau, weil das kann sein, also Camus war mir schon ein Begriff und damals mit Corona habe ich ja auch die...
Wir haben in unserer, glaube ich, ersten oder zweiten Folge haben wir Camus, die Pest.
Ja, wir haben ja zur Corona-Pandemie angefangen mit diesem Podcast und da hatte ich das auch gelesen und war überrascht über die Aktualität, die dieses Buch immer noch hatte und dachte so, oh mein Gott, man kann so viele Prozesse verstehen. Und was ich sympathisch an dem Buch fand, war so, dass es also angeblich lesens Teenager wegen existenzialistischem Hintergrund Und ich dachte mir, ja, vielleicht bin ich ein bisschen spät dran, aber besser spät dran wie nie. Und
nie zu spät existenzialistisch.
Und was mir natürlich auch gefällt, es scheint ein sehr dünnes Buch zu sein. Und dann dachte ich so, ja, also vielleicht muss man vielleicht auch mal ein paar
Klassiker wieder lesen.
Ja, einen Fokus auf Klassiker legen. Also das habe ich mir rausgesucht. Dann der Seemann, der die See verriet.
Also ich habe das auch alles schon wieder vergessen, worum es da ging.
Moment, da muss ich jetzt selber nachgucken, weil wie gesagt, 100 Bücher in 2 Tagen sich reinziehen in diesem Essay-Stil, das war schon
ja, das ist anspruchsvoll, sich das zu merken. Aber deswegen, ich habe auch während des Schreibens habe ich mir auch schon markiert, was ich haben will und habe sie bestellt.
Das ist von Yukio Mishima. Also er hat auch relativ viele
Asiaten.
Ja.
Ja, das stimmt.
Und auch, ich glaube, ich ja, viele Tendenzen in diese Richtung. Und wir haben ja auch schon einige asiatische Autorinnen für uns entdeckt.
Absolut.
Da würde ich jetzt gerade mal einen kleinen Teil vorlesen, vielleicht was es auch begründet und wo ich halt wieder, das ist wahrscheinlich so mein Interesse, eben das Ganze auch immer so ein bisschen örtlich mit zu verankern. In der Berliner Wohnung, in der Bowie lebte, als er Heroes aufnahm, stief er unter einem von ihm selbst gemalten Porträt von Yukio Mishima, dem gutaussehenden japanischen Tausendsassa, Autor, Schauspieler, Sänger, Terrorist, der im November 1970 durch Harakiri Selbstmord beging, nachdem er und die 4 Mitglieder seiner Privatmiliz Tatenoaki bei dem Versuch gescheitert waren, das ist übrigens der Jetlag, Japans Kaiser mit einem Putsch zurück an die Macht zu bringen. Was fand Bowie an Mishimas Krieger-Machismo bewundernswert? Vielleicht, dass er sich dabei so offensichtlich um eine Performance handelte. Der Filmhistoriker Donald Ritchie, der Mishima kannte, beschreibt ihn als einen talentierten Dandy mit einer tiefen Überzeugung, dass man so wird, wie man sein möchte, wenn man sich bewusst so verhält. Du wirst, wer du bist, indem du es übst. Das fand ich als Ansatz halt total crazy und dachte, würde ich ihm recht geben, habe ich so direkt noch nie, so ein bisschen Kleider machen Leute, aber vielleicht noch mehr auf Verhalten.
Weißt du von wo wir ein Buch von ihm besprochen haben?
Ja, ich glaube in Chicago auf der Dachterrasse.
Genau, weil diese Geschichte mit dem, ich habe den Namen echt wieder vergessen.
Ja.
Da ging es um
Die
Maske, genau. Die, ja. Wo er seine Homosexualität oder die Homosexualität.
Bekenntnisse einer Maske.
Das war auch ein sehr verstörend spannendes Buch, aber da ist mir auch vor allem hängen geblieben, also die Beschreibung da drin, die habe ich noch im Kopf, aber dass der halt bei dieser geplanten Revolution der Harakiri begangen hat, was ja wirklich eine sehr strange Art und Weise ist.
Ja, aber ich glaube, das ist was mich schon immer interessiert hat und was ich auch, sag ich mal, in einem Freundeskreis am spannendsten fand oder an Menschen am inspirierendsten finde, wenn...
Wenn sie Harakiri begehen.
Nein, wenn die sich quasi mit sich selbst beschäftigen, auch mit irgendwelchen Problematiken. Vor allem, wer bin ich? Nicht dieses 0815 in eine Richtung leben, weil es so vorgegeben ist oder weil es das Einfachste ist, sondern ja, versuchen rauszufinden... Was ist mein Weg? Und wenn nur diese Suche eigentlich schon mitunter das Ziel ist, das finde ich halt sehr spannend. Und das kommt auch bei diesen Büchern, die, ich glaube, deswegen sind die auch nicht im normalen Spektrum oder so super bekannt, weil die zum Teil halt auch einfach extrem sind.
Also ich kann ja auch mal sagen, was ich mir noch bestellt habe, außer der Meister und Margarita, was ich mir jetzt nicht bestellt habe, weil ich das Buch so spannend fand, sondern weil es halt die Grundlage für den Stones-Song ist. John Kennedy Toole, die Verschwörung der Idioten, hat mich angesprochen vom Titel her und gestatten Ignatius J. Reilly, eloquent, flatulent und absolut nichts zu gebrauchen, Jetlag. Einer der originellsten Helden, den die amerikanische Literatur je hervorgebracht hat. Lesen Sie diesen Roman nicht im Flugzeug oder im Wartezimmer, Sie fallen sonst unangenehm auf. Nicht durch Grinsen oder Kichern, sondern durch wieherndes Gelächter. Das Deutschlandradio Kultur hat dazu geschrieben, Toolis Roman lebt von funkelnden Wortspielen und Dialogen. Keiner reicht an ihn heran in puncto Komik.
Also ich war echt begeistert bei dem Buch auch, wie der schreibt, glaube ich, auch für zwei Zeitungen. Wahrscheinlich schreibt er die irgendwelche popkulturellen Artikel oder so, aber wie gut auch John O'Connell schreiben kann, beziehungsweise der Übersetzer muss auch wahnsinnig gut übersetzen, weil das ist so eine Dichte und aber auch so eine schöne Sprache. Und dann zusammen, also im Prinzip dieses Spektrum aufzubauen, ich nehme Film, ich nehme Theater, ich nehme natürlich auch popkulturelle Einflüsse, größter Teil Bücher. Und da habe ich mir auch gedacht, wie hat man das denn früher gemacht? Also es gab keinen, weiß ich, du bist jetzt ja nicht auf super viele, also vielleicht bist du auf viele Konzerte gegangen, ich weiß es nicht.
Theater, Konzerte,
du hast dir Bücher die Inspiration gelesen. Ganz
Bilder.
Woanders, ja. Museum.
Ausstellungen, Museen, ja. Gab es ja schon.
Performances, ich glaube, die Zeit war halt auch gespickt mit Performances. Das ist ja auch sowas, wenn du in ein Museum gehst und dann was aus der Zeit erfahren willst, diese Performances, die sind ja gar nicht so dokumentiert. Ein Bild ist halt einfacher an die Wand zu hängen, als wenn du jetzt dich auf einen 15-Minuten-Film einlassen musst oder so.
Ja. Noch mehr Bücher?
Ja. Dann eben, ich wollte nochmal 1984 lesen.
Ja.
Dann habe ich hier Weißes Rauschen, aber ich glaube, Weißes Rauschen hätten wir ein Match. Ja.
Ja, haben wir ein Match von Don DeLillo oder Don DeLillo. Weißes Rauschen. Kurzangabe, Jack Gladney ist Professor für Hitlerstudien an einem amerikanischen College.
Wir waren ja gerade erst da.
Er und seine fünfte Frau Babette leben gemeinsam mit ihren vier Kindern aus verschiedenen Ehen in einem sympathischen Chaos. Ohne allzu große Gewissensbisse geben sie sich den Verlockungen eines konsumfrohen Daseins hin. Doch als sich in einer nahen Chemiefabrik ein Giftgasunfall ereignet und Jack kontaminiert wird, nimmt ihr ganzes Leben eine jähe Wendung.
Ich glaube, aus den Gründen hat er es nicht gelesen.
Nee, aus den Gründen hätte ich, also mit der Beschreibung hätte ich es auch nicht, hätte ich es nicht gekauft.
Ja.
Aber die Beschreibung im Buch muss auf jeden Fall so gut gewesen sein, dass es mich auch sofort animiert hat, es zu kaufen.
Jetzt schaue ich doch gerade mal kurz nach, ob ich mir da irgendwas angestrichen habe.
Ja, aber wenn wir beide, wenn wir es beide als Match haben, dann muss es ja irgendwie besonders gewesen sein.
Also Weißes Rauschen erhielt 1985 den National Book Award und bedeutete für den in den Bronx geborenen DeLillo den Durchbruch. Plötzlich galt er nicht mehr nur als Romancier, sondern als Seher, als Hohepriester, als Postmoderne, als der amerikanische Pendant zum europäischen Größen wie Umberto Eco und Jean Baudrillard. Wie The Insult, der verweist natürlich immer auf die eigenen Bücher, hat der Roman eine leere, medikamentöse, entropische Grundstimmung. Er untersucht die dunklen Energien der Gegenwart und bestimmt, wie anhand von Daten so akkurat wie möglich der Grad der existenziellen Not ihrer Protagonisten. Dass Weißes Rauschen vor dem Zeitalter der sozialen Medien entstand, ist erstaunlich. Und dass er so komisch ist, mitunter zum Brüllen komisch, ist verblüffend. Das habe ich mir hier mal notiert. Was jetzt noch nicht den Zusammenhang mit Bowie erklärt, das habe ich mir nicht unterstrichen, aber gut.
Ja gut, aber es muss ja noch einen Grund geben für alle, die jetzt gerade zuhören. Bowies Bücher, also das, was wir eigentlich vorstellen zu lesen. Ich würde jetzt noch, was ich mir noch rausgesucht habe, ist Douglas E. Harding, Die Entdeckung der Kopflosigkeit. Einfach sehen, wer ich wirklich bin. Das ist wieder was für dich, das ist ein relativ kleines Buch.
Und wirklich sehen, wer ich wirklich bin, ist auch was für mich.
Sehen wie die Mystiker. Douglas Harding lehrt in diesem Buch zu sehen wie die Mystiker. Im Wesentlichen geht es dabei darum, Erlerntes beiseite zu schieben und auf intelligent, naive Weise wahrzunehmen, was von meinem Standpunkt aus wirklich jetzt da ist. Der Autor kam zu dieser Sicht, als er eines Tages an seinem Körper herabschaute und feststellte, dass er seinen Kopf nicht sehen konnte. Er erkannte, dass er von seinem Blickwinkel aus kopflos war. Dies führte bei ihm zu einem radikalen Perspektivenwechsel, der sein Leben für immer veränderte. Eine schwere Last fiel von ihm ab und er nahm die Einheit alles Lebendigen wahr.
Also ich glaube, diese Mystik, ja, vielleicht auch im Zusammenhang mit irgendwelchen Drogentrips, scheint ja auch eine Riesenrolle gespielt zu haben.
Es ist interessant, finde ich ja. Also wenn man das Cover auch, da sieht man halt einen Menschen ohne Kopf, der an sich runterschaut. Wenn wir keine Spiegel hätten und keine Oberfläche, die irgendwie reflektieren würde, spiegeln würde, wie Wasser, dann wüssten wir niemals, wie wir aussehen.
Ja, wir könnten uns von unserem Gegenüber beschreiben lassen.
Ja, aber das ist ja nicht dasselbe. Also du wüsstest nie, wie dein Kopf aussieht, weil du ihn nie sehen kannst. Du kannst maximal deine Nasenspitze sehen, aber du könntest nie, also ab wann kann man sich sehen, so ab Brustbein?
Ja.
Und Schultern kannst du sehen, aber du kannst nie dein Gesicht sehen. Du wirst es nie, wie du aussiehst. Das war total spooky.
Ich finde es ja schon lustig, wenn du immer irgendwie ein Selfie machst und da bist du ja eigentlich auch immer, ja, wie bist du ja
spiegelverkehrt.
Ja.
Aber sich gar nicht zu wissen, also die Frage, und das finde ich eine interessante Zusatzfrage, würde einen das interessieren? Also wir sind ja wahnsinnig fixiert aufs Aussehen. So, also jetzt nicht wir beide persönlich, aber so der Mensch ist ja, sieht man ja Social Media total, sonst würden sich ja nicht dauernd alle Selfies machen. So ich. Aber wenn du jetzt die Chance gar nicht hättest zu sehen, wie du aussiehst, vielleicht wäre das auch gar nicht wichtig. Oder du würdest dich fragen, wie sehe ich aus?
Ja, aber das ist ja eine große Frage. Ich meine, und wer bewertet, was schön ist und was nicht schön ist?
Ja, muss ja gar nicht schön sein. Muss ja einfach nur, wie sehe ich aus? Also vielleicht spielt es gar keine Rolle. Also wenn du jetzt in einer Welt wärst, wo es keine spiegelnden Oberflächen gäbe, du siehst ja, würdest ja andere Menschen sehen.
Ja, aber ich glaube, du würdest spätestens zu dem Zeitpunkt anfangen, wenn du würdest dir ja auch einen Partner, Partnerin raussuchen und oder eben jemanden toll finden, der dich dann nicht toll findet und du fragst dich, warum, und dann würdest du fragen, liegt es daran, wie der Rest meines Körpers aussieht? Also das würdest du doch vielleicht irgendwann fragen oder nicht.
Woran liegt's? Ja, du bist doof. Ich mag dich nicht.
Ja, aber das ist, ich glaube, das kommt als Aspekt auch immer noch dazu. Also ja, die Körperlichkeit, ja. die ist schon da, die ist ja, ja nicht
aber Gesicht
nur...
Gesicht ist ja wichtig. Ich meine, wir sehen das doch immer... wie heißt diese Show, die du immer ab und zu ganz gerne guckst?
Oh, jetzt oute mich nicht als hier.
Herzblatt. Aber da war es ja auch so. Da hast du die Leute ja nicht gesehen. Die waren ja immer hinter dieser Wand.
Ja, ich muss mich jetzt hier als Love is Blind.
Love is Blind. Ja, ich habe es ja auch schon ein paar Mal geguckt. Das ist ja wirklich lustig. Aber es ist halt interessant, weil wir sehen die Leute, aber die sehen sich ja nicht.
Ja.
Und ist ja die Situation. Und ich denke ja schon, dass es wichtig ist, wie der andere aussieht.
Ja, aber das Schöne an der Show ist ja, dass es erstmal keine Rolle spielt, sondern du guckst, ob dir die Gespräche gefallen, ob dir Charakter, Werte und so weiter, also alles abgekoppelt von diesem optischen Aspekt, der sonst ja dein Erstkontakt ist. Du wählst ja aus, ja, sieht gut aus, ich unterhalte mich mit dem oder
Tinder.
Der. Ja, also genau das Gegenteil von Tinder. Und dann hast du jemand eine Woche intensiv kennengelernt, alle Gespräche, hast schon mal alles abgecheckt, hast damit natürlich alles total nach vorne gespult, weil wenn es nicht passt, ist ja auch egal.
Und so, ich habe unser nächstes Geschäftsmodell.
Das wäre?
Wir machen...
kopflose Matches.
Nee, wir machen Audio-Tinder.
Ja.
Also du kannst nur, jeder muss eine Nachricht aufsprechen, sich selber beschreiben in ein paar Kategorien und dann kannst du wegswipen. Aber es gibt kein Bild dazu.
Ja, aber meinst du, das funktioniert überhaupt in einer Zeit, wo jeder einen WhatsApp-Call machen kann?
Ja, weil du hast ja keine andere Chance. Also wenn du dich in dieser App anmeldest, dann kannst du nur diese Audionachrichten hören, sonst nix. Und erst wenn du sagst, so ich möchte mehr von dir wissen, so dann kannst du...
Aber jetzt gehst du ja mehr auf, wenn du jetzt quasi die Stimme nimmst, die einem gefällt. Oder ist es dann inhaltlich, was der andere sagt? Weil dann müsstest du ja...
Du kannst ja Fragen stellen.
Was weiß
stellen.
Ich, ja genau. Du bräuchtest Kategorien, mindestens 5 Fragen oder so.
Und du kannst auch Fragen schicken. Also du kannst Fragen, also so Voicemails schicken. Aber du darfst keine Fotos schicken. Also es muss eine App sein, die... Natürlich können die Leute dann Telefonnummern austauschen und das umgehen, aber der Witz wäre...
Wir waren Elite-Audio-Partner oder was?
Elite-Audio-Partner, genau. Wir machen Audio-Partner.
Ich höre dir zu. Audio-Partner.
Ja.
Rinnen.
Neues Geschäftsmodell, okay.
Das haben wir jetzt in der Welt verteilt, unser Geschäftsmodell.
Also für 5% am Gewinn wird es für eine Million.
Wir suchen noch Marketingmanager und wir Gründungsmitglieder.
Ja, also meldet euch bei uns. Mail ist in den Shownotes verlinkt. Wir haben auch noch mehr Ideen. Okay, das war hier da haben wir doch, jetzt sehen wir doch schon, wie inspirierend ein Buch ist, was man noch nicht mal gelesen hat.
Ja, schon ein Geschäftsmodell entwickelt.
Nächste Idee. Wir setzen uns einfach mal in eine Buchhandlung und versuchen zu jedem Buch, also greifen wahllos Bücher raus und entwickeln Geschäftsmodelle.
Nicht schlecht. Oder wir gehen in eine große Buchhandlung und machen da so eine Single Night und stellen lauter Wände auf und dann stellen die Leute ihre Lieblingsbücher vor. Oder wir nehmen 5
Nein,
Bücher.
Ich habe eine super Idee. Das wird noch immer besser. Wir machen Folgendes. Jeder darf kommen. Also wer einen Partner sucht, also machen das in der Buchhandlung oder in der Bibliothek, noch geiler. und bringt sein Lieblingsbuch mit. Und beantwortet uns vorher ein paar Fragen zu dem Buch. Und wir beide setzen uns hin.
Und wir matchen im Vorfeld. Wir machen den Algorithmus.
Nee, pass auf, wir machen Folgendes. Wir schlagen, also sagen wir mal jetzt, ich hätte einen Typen, der Bulgakov vorgeschlagen hätte. Ne, der hat Bulgakov mitgebracht und hat diesen Zettel reingelegt, was ihm daran an dem Buch gefällt. Ich stelle das vor, wir beide reden drüber. Und dann müsste sich eine Frau melden oder alle Frauen, die jetzt Bock haben, den Typen kennenzulernen, der das Buch mitgebracht hat. Die schreiben wir dann in das Buch rein.
Nee.
Und legen es beiseite. Und dann geht es weiter und stellen wir den, und dann gucken wir nachher, ob es Matches gibt.
Ja, oder man macht es eher so ein bisschen wie bei The Voice. Wir setzen einen hinter den Vorhang und haben dann halt, dann hat man natürlich immer nur einen, aber der hätte dann gleich mehrere zur Auswahl. Aber dann wissen wir auch nicht wirklich, ob es matcht.
Aber ich finde es spannend, wenn die Leute, also wenn jetzt, ne, du stellst vor und wer möchte mit dem, wer möchte den Typen kennenlernen, dann melden sich drei und dann können die sich kennenlernen.
Das ist wahrscheinlich auch mehr oder weniger der Grund für einen Buchclub, oder? Leute besprechen Bücher und vielleicht...
Ja, aber interessanter ist ja, wenn du gar nicht weißt. Also du siehst ja, es muss einer von denen hier sein, der in dem Raum sitzt, aber du weißt nicht wer. Und dann kannst du ja so überlegen, wer hat denn, wer findet denn das wohl spannend? Wer findet das? Oder man macht einfach eine Rateshow draus. So, wer hat dieses Buch mitgebracht? Gucken sie sich um und dann...
Ja, ich melde uns mal bei RTL 2.
Ja. Gut, ja, hast du noch mehr Bücher?
Ja, ich habe noch mehr Bücher.
Weil gleich stelle ich noch meins vor ihr.
Aber das eine, das ich jetzt als nächstes gewählt hätte, hätte jetzt sehr gut zu der Kopflosigkeit gepasst. Ja. Und zwar, ich glaube auch, dass er deswegen ein ähnliches...
Die Entdeckung der Beinlosigkeit.
Ja, nee, Traumpfade heißt es von Bruce Catwin. Da geht's, ich meine, er hatte auch ein Haus in Sydney, das geht um die Aborigines und diese ganzen, dieses mystische Setting, das... mit den Ureinwohnerinnen Australiens zu tun hat. Und ich glaube, wie du dich auf deine eigenen Traumpfade, also auf diese Grenze zwischen mystisch und real begeben kannst.
Ich fand ja die Erklärung von Jürgen Becker mal sehr schön, was Mystik eigentlich ist. Hm? Wenn das Telefon klingelt und solange du nicht rangehst, weißt du ja nicht, wer das ist. Und die Mystik besteht darin, indem du denkst, da müsste ich mal rangehen. Das fand ich eine sehr... Ist mir bis heute hängen geblieben. Aber du tust es dann nicht, weil damit wäre die Mystik ja vorbei. So, ich habe jetzt noch, bevor ich zu Bulgakov komme, Junot Diaz oder Junot Diaz oder Junot Diaz. Ich bin mir nicht sicher. Und zwar heißt das Buch Das kurze, wundersame Leben des Oscar Wao. Und das Backcover beschreibt es als magischer, Christian Seiler aus der Zeit schreibt magischer Realismus des dritten Jahrtausends, Gabriel García Márquez auf Speed. Dafür bekam Junot Diaz 2008 den Pulitzerpreis. Hm. Liebenswürdig, romantisch, unsportlich, das ist Oscar. Der Sohn dominikanischer Einwanderer träumt davon, der nächste Tolkien zu werden, aber New Jersey schert sich nicht um Träume. Junot Diaz ist ein furioser Roman über eine Latino-Familie gelungen, die im Land der Freiheit angekommen ist, aber den Fluch der Karibik noch nicht hinter sich gelassen hat. Weitere Kritiken. Liebe Leser, bitte lesen Sie dieses Buch. Eine brillant erzählte Sehnsuchtsgeschichte und erschütternd lustig und erschütternd traurig. Ich weiß nicht, was bei mir da hängen geblieben ist, aber es war eins der fünf Bücher, die ich bestellt habe.
Ich glaube, da habe ich aber jetzt gar nichts zu unterstrichen, denn der Titel ist mir jetzt gar nicht hängen geblieben.
Das kurze, wundersame Leben des Oscar Wao. Okay, jetzt bist du wieder dran und dann kommen wir zu meinem eigentlichen Buch.
Ja, ich habe jetzt noch drei weitere Titel, die ich irgendwie ganz spannend fand. Ich kann die jetzt auch einfach nur sagen und was ich daran interessant fand. Die Masken, ich kann ja meine Schrift immer nicht lesen, die Masken der Sexualität, da geht es um die, das hat die bekannteste Kulturwissenschaftlerin der Welt geschrieben. Das fand ich ganz spannend, dachte so.
Wer ist denn die bekannteste Kulturwissenschaftlerin der Welt?
Ja, wurde so in dem Buch präsentiert. Moment, dann gucke ich doch mal kurz.
Das finde ich aber einen schönen Aufdruck für eine Visitenkarte.
Ich bin
Helen Schneider, die berühmteste.
Ah, nee, sie heißt Die Masken der Sexualität von Camille Paglia.
Paglia. Die berühmteste Kulturwissenschaftlerin der Welt.
Ja, die hat hier nämlich das Du
hast es unterstrichen,
ja. Ich habe was, aber da muss man, glaube ich, ein bisschen was davor noch dazu erzählen. Obwohl Pyle ja für eine von Bowies Lieblingsthesen, die Kultur ist in bedeutungslose Fragmente zerfallen, nur wenig übrig hat, liegt sie in vielen Punkten mit seiner Weltsicht im Einklang. Für Pyle oszilliert die westliche Kunst zwischen den geordneten, phallischen, apollinischen und der disruptiven, chthononischen, also mit der Unterwelt in Verbindung stehenden, dionischen Spielart.
Klingt
die Gralshüter, ja, vielleicht kann ich es doch nicht lesen. Die Gralshüter der westlichen Kultur, Akademiker, Kulturjournalisten etc. ziehen es vor, die
die
Jetlag-Dimension zu ignorieren, ja, weil sie deren Fokus auf Gewalt und Sex nicht mögen. Aber das, so insistiert Pyle, ist töricht. Die Amoralität des instinktiven Lebens kann nicht einfach so vernachlässigt werden, was man Bowie gewiss nicht vorwerfen kann. Er sah sich in einer dionysischen Tradition wie The Velvet Underground, der Surrealismus, Madame Bovary und Clockwork Orange.
Velvet Underground war die Band von Lou Reed.
Ja, fand ich auch interessant. Das wurde hier auch erwähnt, dass er quasi als Velvet Underground mit Nico einen Titel aufgenommen hat, er den gecovert hat, bevor der rausgekommen ist. Fand ich auch stark.
Weißt du, wer Nico ist? Und wie die wirklich heißt?
Ja, Päffgen heißt die, ja, glaube ich.
Nico, die gehört tatsächlich Päffgen zu der Brauerei.
Ja.
Ja, die ist aus Köln. Nico Päffgen,
das
die traurige
Lustige
Frau
ist,
aus
ich habe gar nicht so viel David Bowie gehört, aber Velvet Underground hatte ich damals zwei.
Die Bananenscheibe mit von, ja, mit und von und überhaupt, ja, und Andy Warhol.
Ja.
Ja, die
und das bereue ich auch ein bisschen. Wir waren in New York, sind gar nicht auf die Idee gekommen, jetzt mal irgendwie auf den Spuren von Andy Warhol zu wandeln.
Wir hatten The Jetlag Fabric und auch, ja, so.
Und wir hatten Blizzard.
Und wir hatten Blizzard, das muss man auch mal kurz. Wir sind wahrscheinlich einer der ganz wenigen Leute, die New York mal mit 40 Zentimeter Neuschnee gesehen
50.
haben. 50 Zentimeter Neuschnee. Und wir kriegten beim Abendessen, als wir im indischen Restaurant saßen, ging auf einmal alle Handys los, außer meinem, sogar deins. Du hast eine Warnung gekriegt, ich nicht. Dass wir bitte alle nach Hause gehen. Ab 21 Uhr ist Ausgangssperre bis zum nächsten Mittag, damit die Straßen sauber kriegen können. Kein Auto mehr auf den Straßen ist, keiner liegen bleibt. Und dann hat der Laden wirklich um 9 Uhr zugemacht.
Ja, das war total verrückt. Also dass überall, man kennt es ja, wenn Ansage ist in Deutschland, es gibt eine Notfallalarmübung, dann macht das Handy ja diese ganz krassen Geräusche. Und es ging im ganzen Restaurant ging es an und dann haben die auch keine Viertelstunde gebraucht, um wirklich
zu machen und
um die Stühle hochzustellen und uns rauszukicken. Und wir hatten es ja nicht so weit und da war die Situation ja noch nicht so schlimm. Wir mussten eigentlich auch nur um die Ecke gehen und es hieß Travel Ban. Das hat
der neue Bürgermeister hat das
an alle rausgegeben, dass man zwischen 9 und 12 Uhr am nächsten Tag, wobei schon immer Sturmhinweise kamen, dass das bis um 18 Uhr gehen könnte und das war wirklich verrückt, wie die New Yorker da zusammengehalten haben und ihre Bürgersteige freigestippt und wir hatten halt einen, ich will es nicht sagen, toten Tag, aber es war sehr interessant, weil alles war zu. Irish Pub hatte zu, Mall hatte zu, MoMA hatte zu, also alles, was man so für den täglichen Gebrauch braucht, alles hatte zu.
Alles hatte zu, ja. Dafür sind wir viel in New York rumgelatscht. Und
Highline hatte zu.
Highline hatte, es war vor allem anstrengend, alleine die Straßenseite zu wechseln, weil man durch riesige Schneeberge muss. Also es war wirklich sehr,
aber
sehr spannend.
Aber was total schön war, die zwei Tage danach war es total klare Luft in New York. Ja. Ich glaube, wegen dem vielen Schnee und
sehr ruhig und sehr, sehr sauber.
Ja.
Und zwei Tage später war alles weg.
Ja, die haben das Schnee geschmolzen. Das fand ich schon hart.
Riesige Schneemengen geschmolzen.
Dass die das in Container und in Hudson River oder geschmolzen und direkt in die Kanalisation. Da dachte ich mir so, die haben so eine, ja.
Gnadenlos.
Aber die Autos wären ja auch nicht, also mit 50 Zentimeter Schnee, die Autos waren ja alle fixiert. Die sind nicht mehr rausgekommen aus ihren Parklücken, da ging ja gar nichts.
Aber es war trotzdem erstaunlich, wie schnell das auch alles weggeschmolzen ist.
Und wie frech, dass die Leute sich noch Delivery, Pizza und so weiter, die armen Radfahrer, die da.
Aber die haben wahrscheinlich den Verdienst ihres Lebens gemacht an dem Abend.
Ja, das kann sein. Ja, weil alle dann so, ups, was geht
jetzt?
Wobei
der Inder ja dann auch wieder zu hatte. Da standen ja auch die Jungs immer vor der Tür.
Ja, stimmt. Also vielleicht
ist die Frage,
ist es
ob die überhaupt so viel delivern konnten.
Nee, wahrscheinlich nicht. Die haben sich wahrscheinlich dagegen entschieden, weil das war ja echt eine Ich dachte noch so, als wir raus sind, sind da noch ein paar auf dem Fahrrad gefahren. Ich mir, das ist auch echt wirklich eine Zumutung, dieser Job bei den Konditionen dann noch auszuliefern.
Ja, auch sonst. Hast du noch, sonst komme ich jetzt zu meinem.
Also hier hätte ich noch was, das passt auch wieder. Also ich glaube, der hat sehr viele in die eine Richtung. Das geteilte Selbst fand ich noch ganz spannend von, oh Gott, meine Schrift ist so schrecklich. Jetlag-Schrift, nee, die ist auch sonst schrecklich. Meistens reicht es ja, aber wenn es ein konkreter Name ist, ist es einfach schwierig, das zu lesen. Na, 319. Mein 100-Titel ist ja auch, ist schon ein bisschen was. Ronald D. Lang, Das geteilte Selbst von 1960. Und da fand ich so ganz spannend, dass es da relativ viel auch um Drogenkonsum ging. Und da will ich auch nur einen Satz in Bezug zu Bowie lesen. Wenn Bowie darüber schreibt, dass er lieber mit Wahnsinnigen verkehre, als mit den frei und traurig umherwandelnden Männern dahin zu siechen, halt darin Lanes Überzeugung nach, dass unser normaler Zustand eine Unterdrückung unseres ekstatischen Potenzials sei. Lang betrachtet Schizophrenie als einen Zustand der Transzendenz, den der gewöhnliche Spießbürger nicht versteht, einen Seitenfluss des nostalgischen, kindheitsfixierten Endless Summers Traumzustands, den die Beatles in Strawberry, Fields Forever oder Pink Floyd in See Emily Play, das Bowie auf Pin-Ups gecovert hat, feiert und dem auch Bowies frühere Schwärmereien When I'm Five und There is a Happy Land gewidmet sind.
Okay, und das Letzte?
Das war das Letzte.
Das war das Letzte. Dann kommen wir jetzt stelle ich meins noch kurz vor.
Ah, nee, ein deutsches hätte ich noch gehabt.
Ein aber deutsches hast du noch, nämlich?
Otto Friedrich, Weltstadt Berlin, Größe und Untergang, 1918 bis 1933.
Ah.
Das hat er zusammen mit Lou Reed gelesen, als er in Berlin war.
Und die spannendste Zeit überhaupt in Deutschland.
Und da dachte ich auch, das geht immer so, jeder hat diesen Babylon-Berlin, ja, nicht Fetisch, aber diese Faszination. Und genau über diese Zeit muss das Buch sein. Und deswegen dachte ich, das könnte man wirklich mal bestellen und lesen, weil das genau diese Zwischenzeit ist, wo
es in Berlin schon eine Skihalle gab.
Verrückt.
Und ein Kaufhaus, in dem die Tages- und Jahreszeiten simuliert wurden und in dem es regnen konnte.
Also das war, glaube ich, so eine ganz, ja, überleg mal, 100 Jahre her und extremst innovativ, extremst offen. Ich glaube, da war Berlin einfach irgendwie der Place to be.
Ja.
Und auch ganz viel im Umbruch, also ganz spannend. Das könnte ein spannendes Buch sein, Otto Friedrich, keine Ahnung, ob es das denn ist. Aber
wir machen mal eine Folge irgendwann, wo wir über alle die Bücher, die wir dann gelesen haben aus Bowies Büchern, nochmal sprechen.
So eine Art Recap.
Ja, wir machen ein Recap.
Ah, warte, dazu würde ich jetzt gerne noch kurz was lesen. Es wird halt vielleicht ein bisschen eine längere Folge heute.
Ja.
Du hast ja gesagt, wir sprechen über 100 Bücher und in 2 Wochen sind wir dann fertig. Friedrichs kaleidoskopischer Bericht über das Leben in Berlin während des Weimarer Pomps dürfte für Bowie und Iggy Pop eine Pflichtlektüre gewesen sein, bevor sie 1976 Los Angeles verließen und in die geteilte Stadt zogen. Ich hatte mich, das ist das Zitat Bowie, ich hatte mich einmal zu oft an den Rand einer drogeninduzierten Katastrophe begeben und es war wichtig, irgendwie positiv aktiv zu werden, erzählte Bowie 1999 dem Magazin Uncut. Berlin war mir jahrelang wie eine Art Zufluchtsstätte erschienen. Die Weimarer Republik war das Resultat der demokratischen Verfassung, die unter dem Kanzler Friedrich Ebert in den Nachwehen des Ersten Weltkriegs und nach der Abdankung des Kaisers auf den Weg gebracht worden war. Da sie allen Deutschen das Recht auf freie Meinungsäußerung gewährte, erschien sie wie eine Blaupause für eine offene und tolerante Gesellschaft. Kleiner Sprung. Gleichzeitig leitete die Krisenstimmung eine Phase intensiver kultureller und akademischer Aktivitäten ein, die von der sexuell aufgeladenen Atmosphäre zu zehren schienen, für die Berlin Bars und Kabarets berüchtigt wurden. Und da hat er sich eben inspirieren lassen von dem Totaltheater, von Bauhaus-Einflüssen von den 20er Jahren.
Natürlich vom Bauhaus.
Ja, also ich glaube, der hat wahrscheinlich dann diese ganzen, die Dinge, die du in L.A. wahrscheinlich nicht hattest, hat er dann in Berlin gefunden. Gut, ich bin fertig mit meinen 28 Büchern aus 100 Büchern von Bowies Büchers von John O'Connell.
Und das hier, Michael Bulgakov, der Meister und Margarita, ist ja auch aus dem Bowie-Buch und hat, wie ich vorhin schon sagte, Mick Jagger zu Sympathy for the Devil inspiriert. Und wenn man das Buch von Anfang an liest, also ich lese mal im Klappentext. Moskau zu Beginn der 1930er Jahre. Der Teufel sucht die Stadt heim und stürzt ihre Bewohner mit tatkräftiger Unterstützung seiner Zauberlehrlinge in ein Chaos aus Hypnose, Spuk und Zerstörung. Es ist die verdiente Strafe für Heuchelei, Korruption und Mittelmaß. Doch zwei Gerechte genießen Satans Sympathie. Der im Irrenhaus sitzende Schriftsteller, genannt der Meister, und Margarita, dessen einstige Geliebte. Bulgakows Gesellschaftssatire aus der Sowjetzeit ist ein faustisch-fantastisches Meisterwerk. Also, es fängt tatsächlich an mit dem Teufel, der, genau wie im Song, von Mick Jagger, sehr sympathisch, sehr gewandt, also so Typ Hannibal Lecter, besser angezogen, passend. Am Anfang gehen zwei Leute durch Moskau und werden begleitet von dem Teufel, der ihnen hinterherläuft und der ihnen dann sagt, für jemanden, der gleich stirbt, reden sie ziemlich Unsinn. Und dann, wieso soll ich sterben? Und dann sagt er ihm genau, was passieren wird und das passiert dann auch. Und dann erscheinen halt diese zwei, gibt es noch zwei Gehilfen, eine Katze, ein Kater genauer, ein der menschengroßer Kater, der sich auch wie der gestiefelte Kater verhält, und ein Zwerg, also nicht ein Zwerg, eher so ein Gehilfe, so ein Igor, so ein Frankenstein-Igor, relativ hässlicher wird er halt immer beschrieben, und diese beiden sind immer mit dem Teufel unterwegs. Und was der dann alles in Moskau anstellt, ist einfach wirklich genauso, wie es hier beschrieben ist, ein Chaos aus Hypnose, Spuk und Zerstörung. Also man checkt wirklich an vielen Stellen überhaupt nicht, worum es geht, bis man dann wieder auf Spur ist. Und die Handlung kann ich nicht erklären. Also es ist wirklich chaotisch. Es geht immer nur um, also die meiste Zeit spielt, deswegen finde ich es so komisch unverfilmbar, die meiste Zeit spielt es in einer Wohnung, in der die seltsamsten Dinge passieren. Dann gibt es eine Zirkusvorstellung, die der Teufel als Conferencier betreibt, wo er Conferencier, ne? Also der vor der Menge steht und also der Zirkusdirektor.
Ja.
Als Zirkusdirektor und macht dann Sachen so wie, was wünschen Sie sich? Und dann ziehen Frauen ihre Kleider aus und finden von einem Stapel neue Kleider, die er ihnen geschenkt hat. Aber als sie das dann verlassen, das Theater, sind sie auf einmal alle nackt und dann verschenkt er Unsummen von Geld an die Menschen, die von der Decke regnen. Und also das geht so in einem durch und dann auf einmal, Margarita ist dann auf einmal in irgendeinem richteten Ball aus, in einem Schloss und ist auf einmal Königin. Und es ist ein einziges Hin und Her und Durcheinander von verschiedenen Geschichten, die da stattfinden. Und man irgendwie so, man versucht dem Ganzen zu folgen, also auch dieser Typ, der im Irrenhaus sitzt, macht dann auch wieder ein paar schräge Dinge. Man folgt diesen Gestalten durch Moskau, aber es passieren die ganze Zeit komische Dinge. Und diese Katze läuft dann immer rum und also wem der Teufel, wem er sympathisch ist und wer sich ihm gegenüber nett verhält, das ist ja dieses Sympathy for the Devil. Und es gibt noch eine Parallelgeschichte, die ist auch noch relativ krass. Die wird immer wieder reingeschnitten, und zwar der Tag von Jesus Kreuzigung. Und zwar aus der Sicht von Pontius Pilatus. Also von dem Moment, wo Jesus, also das ist ganz krass, es gibt ein Gespräch zwischen Pontius Pilatus, der schwer Migräne geplagt ist, und einem hohen Priester. Und die diskutieren, und nachher Jesus taucht auch auf, am Abend vor seiner Kreuzigung, und die diskutieren darüber, ob das, was sie da machen, richtig ist. Also warum er gekreuzigt werden muss, ob das wirklich so sein muss, und Pontius Pilatus will das eigentlich gar nicht, weil er den Typen eigentlich ganz nett findet und gibt ihm halt auch noch ein paar Chancen, aus der Nummer rauszukommen, aber er nutzt sie nicht. Und es ist so, das kommt immer wieder so zwischendurch. Und da, und das ist das verbindende Element, das taucht auch in dem Stones-Song auf, dass der Teufel bei allem, was so Schlimmes passiert ist, war er immer dabei. Also bei der Kreuzigung hat er hinten irgendwo am Rand gestanden. Also im Ersten und Zweiten Weltkrieg war er Panzergeneral und war dabei. Und immer wieder bei so ganz großen geschichtlichen Momenten, die schlimm waren, die was Böses, da war der Teufel in irgendeiner Form dabei. Als Randfigur oder als jemand, der tatsächlich was bewirkt hat oder dazu, sagen wir mal, als unterstützende Figur. Also er hat es nicht initiiert, aber er hat immer gerne den Leuten geholfen, die was Schlimmes tun wollten. Und hat denen die Möglichkeit dann gegeben, dass sie das tun können. Aber er hat nie selber initiiert. Und deswegen ist das ganz lustig, kommt der Teufel einem sehr, kommt sehr sympathisch rüber. Weil er eigentlich immer nur, wenn einer sagt, man müsste dafür sorgen, dass die ganzen Kollegen hier und dann.
Also ist der Meister, ist quasi der Teufel, der wandert durch Moskau und dann gibt es immer wieder.
Nee, der Meister ist Elemente. Der Schriftsteller im Irrenhaus.
Ah, der Meister ist der Schriftsteller im Irrenhaus.
Genau. Und Margarita ist halt dessen einst die ehemalige Geliebte. Und der Teufel wandert durch Moskau und immer, also es ist wirklich so.
Aber was haben dann der Meister und Margarita mit dem Teufel zu tun?
Ja, weil er die ja nicht zusammenbringt wieder, aber weil der doch auch. Also es ist schwierig zu beschreiben. Also er sorgt dafür, dass der aus dem Irrenhaus wieder raus kann und bringt die beiden quasi wieder an manchen Stellen zusammen. Dann haben die wieder eine gemeinsame Erzählebene, aber es ändern sich wieder ganz viele Dinge. Deswegen, also ich weiß nicht, wie man das verfilmen will, weil ich kann es noch nicht mehr erklären, was passiert ist.
Ja, das finde ich sehr außergewöhnlich, weil du eigentlich ja das sonst immer sehr gut erklärst. Ich jetzt aber eher verwirrt bin. Aber ich kann auch verstehen, dass ich verwirrt bin oder du es nicht erklären kannst, weil so ein ähnliches Gefühl hatte ich auch, wenn ich das Buch lese, dass er ganz viele absurde Bücher, sehr befremdliche Bücher, also ich dachte auch 100 Bücher und man hat so das Gefühl, das ist so eine Mischung zwischen zum Teil irgendwelchen strangen Dokumentationen über irgendwelche Randthemen wie das Verhalten der Wildameise, weißt du, so, dass man sowas als Inspiration nimmt oder mein Buch würde ich vergleichen und da zähle ich ja jetzt deins auch mit, du gehst auf so eine Biennale und kriegst ja so viele Eindrücke von verschiedenen, in dem Fall Schriftsteller, Künstler, Performer, Performance-Künstlerinnen, das kannst du gar nicht packen. Da sind so viele Querverweise auch drin. Also wenn die sagen, das ist auch so ein faustischer, also
absolut, also was man noch sagen kann, es gibt eine Kernhandlung und das sind halt, es gibt einen Schriftstellerverband in Moskau und dem sind halt ein paar Leute verbandelt. Und da geht es dann viel um Korruption. Also es ist schon eine Gesellschaftskritik an der Sowjetunion. Durfte auch lange nicht veröffentlicht werden, das Buch. Und er prangert halt so die Korruption an und diesen Behörden, diese Bürokratie. Das halt dauert. Jeder, wenn irgendeiner von denen was machen will, dann gilt endlose Bürokratie, also so Kafka, das Schlossmäßig. Bis du an dem angekommen bist, so und dann ist der gar nicht mehr zuständig. Also so diese Kernhandlung spielt immer wieder in diesem nicht Clubhaus, aber wie sagt man, in dem Vereinshaus von diesem Schriftstellerverband. Da gehen die immer wieder hin. Aber wie gesagt, das ist so, dann explodiert auf einmal diese Geschichte mit dem Schloss, wo Margarita als Königin auftaucht. Und der Teufel sorgt halt immer dafür, und deswegen bin ich wirklich mal gespannt, wie die das verfilmen wollen oder wie es verfilmt worden ist, mit August Diehl als Satan. Ist von 2024. Wie sie das gemacht haben, weil das halt immer wieder ins völlig Absurde abdriftet und dann aber wieder zurückkommt. Und wie das funktionieren soll, ich habe keine Ahnung, ich bin sehr gespannt. Aber das muss man bei allem Chaotischen auch wirklich sagen, es ist ein tolles Buch. Also es ist wirklich toll geschrieben. Und der Kollege hat hat die letzten Seiten auf seinem Totenbett diktiert. Also er hat lange, lange, lange dran geschrieben. Und es ist sehr durchdacht, aber es ist halt tatsächlich auch, also ich glaube, es ist ein Buch, das kann man entspannt einmal im Jahr lesen und freut sich dann daran, dass man vielleicht ein bisschen mehr verstanden hat als beim letzten Mal.
Willst du noch einen kleinen Teil hiervon lesen, was in dem Bowies Bücher darüber geschrieben wird?
Der Teufel hat die besten Melodien und in Bulgakows viel geliebter Satire auf das stalinistische Russland hat er wie Bowie auch noch zwei verschiedenfarbige Augen. Eins ist schwarz, das andere grün. Professor Wohland, wie Satan sich nennt, ist der verdächtige Fremde, der sich am Moskauer Patriarchenteich dem Literaturredakteur Berlioz und dem Dichter Ivan Bezdomny nähert. Nachdem er mit angehört hat, wie Berlioz seinen Begleiter über die Nichtexistenz Gottes belehrte, erzählt er ihnen aufgebracht, dass er dabei war, als sich Pontius Pilatus vor Jesu Tod die Hände wusch. Und um zu beweisen, dass der Mensch keine Kontrolle über sein Schicksal hat, sagt er voraus, dass Berlioz sterben werde, indem er auf Öl ausrutscht und enthauptet wird. Und kurz darauf geschieht genau das am Bahnhof. Entsetzt versucht Bezdomny, die Leute von Wohland und seinen Handlungen zu warnen, zu denen auch Behemoth gehört. eine zigarrenkauende, menschengroße schwarze Katze und Korowjew, auch Fagott genannt, ein widerwärtiger Diener mit einem gefiederten Bart, einem Zwickerglas auf der Nase und einer Jockeymütze auf dem Kopf. Bestommi wird für schizophren erklärt und in ein Irrenhaus gesteckt, wo er den Meister trifft, der einen Roman über Pontius Pilatus geschrieben hat. Es gab immer einen Teil von Bowie, der P.T. Barnum sein wollte, der größte Showman der Welt. Das Bühnenbild der Diamond Dogs Tour 1974 mit den drohend emporragenden Wolkenkratzern von Hangar City, der motorisierten Brücke und der Hebebühne, die Bowie aus dem Himmel holte und über die Menge gleiten ließ, war theatralischer als alles, was die Rockwelt bis dahin gesehen hatte. Die Szene, in der Meister und Margarita, in der Voland und sein Gang aus Freaks für eine öffentliche Demonstration der Macht der schwarzen Magie die Bühne des Moskauer Varieté-Theaters stürmen, dürfte Bowie also besonders gefallen haben. Zudem machten sie Kartentricks. Behemoth wirft Voland Karten zu, Fagott öffnet den Mund wie ein hungriger Jungvogel und schluckt den ganzen Stapel. Dann lassen sie zum Entzücken der Zuschauer Geld von der Decke regnen. Der Höhepunkt folgt, als der Konferencier, habe ich das richtige Wort benutzt, Bengalski versucht, das Kommando wieder an sich zu reißen und Voland beschuldigt, die Menge zu hypnotisieren. Der erzürnte Korowjew befiehlt Behemoth, sein Ding zu machen, was, wie sich zeigt, daraus besteht, dass dieser Bengalski anspringt, ihm die Klauen ins ölige Haar rammt und ihm mit zwei Drehungen den Kopf abreißt. Die Reaktion des Publikums ist vorhersehbar, die lese ich jetzt noch vor. 2.500 Menschen im Theatersaal schrien gleichzeitig auf. Fontänen von Blut schossen aus den geplatzten Arterien und überfluteten Frack und Hemd. Der enthauptete Leib watschelte planlos umher und setzte sich schließlich hin. Und so geht es weiter.
Ich finde es gut, dass du es noch vorgelesen hast, weil man da sieht man oder hört man genau diese Dichte. Also ich habe mich
lese jetzt,
partiell...
Es ist nicht mehr viel, ich lese den Absatz noch zu Ende. Und es geht weiter. Nachdem er sorgfältig erwogen hat, was die Menge will, beschließt Voland, dem allgemeinen Mitgefühl zu folgen und Bengalskis Kopf dahin zurückzubefördern, wo er hingehört. Und das macht er, ohne dass auch nur eine Narbe bliebe. Bulgakow vollendet diesen magischen Brummkreisel von einem Roman kurz vor seinem Tod im Jahr 1940. Manuskripte brennen nicht, das sind Volands berühmte Worte an den Meister und es ist Bulgakows Art anzudeuten, dass die Wahrheit immer über alle Versuche, sie zu erdrücken, triumphieren wird. Er selbst verbrannte jedoch eine frühe Fassung von Der Meister und Margarita aus Angst davor, dass sie von Stalins Geheimpolizei gefunden werden könnte. Er schrieb das Buch nochmal neu und diktierte seiner Frau noch auf dem Totenbett letzte Änderungen. Der Roman wurde erst 1966 veröffentlicht und sofort zu einer Sensation und zur Pflichtlektüre in hippen Kreisen. Er inspirierte Mick Jagger zu Sympathy for the Devil und seine Mischung aus Okkultismus, Antipsychiatrie, politischer Allegorie und Slapstick-Humor war für Bowie wie Katzenminze. Dazu hören Diamond Dogs und zum Weiterlesen Bulgakow Das hündische Herz.
Also ich finde...
Du verstehst, warum es schwierig ist, dieses Buch zu erklären.
Ich fand schon schwierig, dieses Buch hier zu lesen, weil das ja so eine Dichte, so viele Querverweise, also das ist wirklich was, wenn wir jetzt fragen, wer soll's lesen, würde ich sagen, alle Bowie-Fans.
Sowieso.
Alle, die sich extrem für Popkultur interessieren oder mal Bücher lesen wollen. Oder
auf die
sie
nicht kommen.
Auf die sie niemals kommen würden, ja.
Also, wir machen... Versprochen, irgendwann, wenn wir die ganzen Bücher...
Wir machen den Recap.
Machen wir einen Recap.
Oder machen hier Bowies Bücher die zweite.
Bowies Bücher die zweite. Oder wir machen irgendwann einen Parallel-Podcast, in dem wir jede Folge über eins dieser Bücher reden.
Ja.
So in der Zwischenwoche. Dann,
wir müssen dann noch eine Playlist machen, wo man, weil jeweils ist dann so ein Tipp und, ich finde es halt auch eine enorme Leistung von dem Autor. Gut, der ist Musikjournalist, der wird es, aber der muss ja schon alle Bücher gelesen haben, kennen, Querverweise hergestellt haben, dann immer das Passende, warum fand Bowie das jetzt toll, wenn man eine Autobiografie über die Person, der den das letzte Mal 2002 interviewt, da kann er ihn aber ja auch nicht zu 100 Büchern interviewen und sagen, so, wie hat dieses Buch dich jetzt beeinflusst oder was hat das mit dir gemacht?
Nee, das ist schon
das interessiert mich wirklich.
Ist eine enorme Leistung. Also, Freunde der Popkultur, Michael Bulgakow, Der Meister und Margarita, sehr empfehlenswert. Dafür würde ich ein bisschen Zeit mitbringen. Das ist jetzt eine Lektüre, die ein bisschen, man muss sich schon konzentrieren. Das ist jetzt keine Strandlektüre, aber auf jeden Fall ein gutes Buch, mit dem man auch gut einschlafen kann. Du hast...
Ich habe mehrfach erwähnt heute Bowies Bücher, John O'Connell. Und würde jetzt gerne zum Schluss noch einen kleinen Satz vorlesen. Es existiert, um kindliches Staunen über die Merkwürdigkeit der Welt zu erzeugen und um die Grenze zwischen dem Wissenschaftlichen, Spekulativen und Magischen zu verwischen. Eine Grenze, von der Bowie, wie wir wissen, fasziniert war, da viele der Bücher auf seiner Liste sie berühren.
In diesem Sinne, wenn wir euch berührt haben, gebt uns 5 Sterne, lobt uns vor der nächsten Klassenarbeit. Kann man ja auch mal machen, wenn ihr eine schreibt. Oder beim Elternabend, beim Guerillaschaukeln. Ja.
Oder direkt nach dem Aufstehen, wenn ihr dann 3 Seiten gelesen habt und das entsprechende Lied zum Aufwachen.
Genau, empfiehlt uns euren Freundinnen und Freundinnen weiter, damit wir unseren Podcast noch weiter betreiben können. Und wenn ihr uns noch einen Gefallen tun wollt und die Bücher haben wollt, bestellt sie über unsere Affiliate-Links, findet ihr in den Shownotes, kostet euch keinen Pfennig mehr. Aber wir können uns noch mehr von Bowies Büchern kaufen, wenn ihr das tut.
Ja, also das war jetzt, glaube ich, so dem Buch entsprechend.
100 Minuten, nee, haben wir nicht geschafft, 60 Minuten.
Craziness.
Also, bis zur nächsten Folge, da reden wir über?
Wissen wir noch nicht. Wissen wir es schon?
Schlafen.
Ah, das dann brauchen wir auch nach dem Jetlag.
Dann haben wir unseren Jetlag durch und...
Nee, das Schlaf-Selbst-Experiment geht 3 Wochen.
Ah, okay, also vielleicht kommt noch was anderes.
Ja, aber vielleicht kommt noch eins zwischen.
Eine der nächsten Folgen wird auf jeden Fall das Thema Schlafen haben, wenn wir es nicht verpennen.
Nee, schön wär's.
Ja, Folge verschlafen, schade.
Also, bis dann.
Bis dann.
Macht's gut.
Tschüss.
Schuss vorm Buch.